Genau. Meine Güte. Jubiläum letzte Woche. 15 Jahre. Tolle Feier gewesen, oder? Richtig, richtig gut. Und wir haben es tatsächlich so geschafft, die Feier so zu gestalten, dass für die Gemeindeglieder selber der Aufwand sich im Rahmen gehalten hat. Ich sag mal, das Druschel-Kundermunde Kinderzellteam hat einen hammermäßigen Job gemacht. Die haben den allergrößten Teil der Party gestemmt. Und dennoch vielen, vielen Dank an all die, die dennoch mitgeholfen haben. Es gab ja noch trotz allem noch einiges zu tun. Und was für ein Glück hatten wir mit dem Wetter letzte Woche. Das war der Burner. Und gestern haben Simon und Lea Böttger geheiratet und hatten auch nochmal richtig Glück mit dem Wetter. Und heute Morgen gucke ich aus dem Fenster, kalendarischer Herbstanfang, und so sieht's auch aus. Ist es nicht schön, dass wir in dem Raum das gar nicht mitkriegen? Früher habe ich dann immer unten rausgeguckt. Nein, alles gut. Hey, schön. 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre. Jubiläen haben auch in der Bibel immer eine Bedeutung. Sie waren auch in der Bibel immer auch Meilensteine und Wendepunkte. Und das gilt auch für uns. Ich glaube, von Anbeginn der Zeit war das Land, auf dem heute unser Gemeindehaus hier steht, bestimmt ein Ort der Herrlichkeit zu sein. Unser Versammlungsraum ist ein Altar Gottes, wo Menschen ihn anbeten, wo sie ihr Leben Gott weihen, wo sie ihr Leben Gott hingeben, wo sie verändert werden und wo sie in Kontakt kommen mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Das ist nicht einfach ein Gemeindesaal, das ist ein Altar. Und wir bringen Gott ein lebendiges Opfer dar, unser Leben. Übrigens ist diese Gemeinde hier gebaut auf dem alten Flussbett. Genau hier floss vor ein paar tausend Jahren der Main noch rüber. Aber Gott hat gedacht, da will ich die Gemeinde haben, hat eine Meinung geleitet, was es alles gibt. Aber schon damals wusste Gott, dass dies einmal eine Stätte der Anbetung wird. Und wo immer das Reich Gottes hinkommt, hat es die Bestimmung, sich weiter auszubreiten. Und das ist ein prophetisches Wort, das Martina schon vor Jahren bekam. Und ich weiß, dass mehrere Mitglieder in der Gemeinde das schon hatten. Wir kennen alle diese Verse aus Jesaja 54. Mach weit den Raum deines Zeltes und deine Zeltdecken spanne aus. Spare nicht, mach deine Seile lang und deine Pflöcke stecke fest. Denn du wirst dich nach rechts und nach links ausbreiten und deine Nachkommen werden Nationen beerden und verödete Städte besiedeln. Was für ein Hammervers das ist. Das ist eine Verheißung von Gott an sein Volk Israel. Es ist aber auch eine Verheißung für uns im Neuen Testament, auch für uns als Gemeinde, dass wir uns ausbreiten, nach links, rechts. Und hier haben wir uns auf dem Grundstück jetzt ausgebreitet, mehr geht nicht. Da ist wirklich alles erschöpft. Aber es ist sicher nicht nur meine eigene Erfahrung, dass alles, was wirklich etwas wert ist, auch seinen Preis hat. Das ist wahr. Es ist einfach so im Leben. Alles, was einen besonderen Wert hat, hat einen Preis. Und es gibt Dinge, die sind es wert, alles dafür herzugeben. Die sind es wert, Opfer dafür zu bringen. Das sind es wert, dafür zu kämpfen. Es gibt eine sichtbare und es gibt eine unsichtbare Welt. Und was in der sichtbaren zu sehen ist, ist das, was vorher in der unsichtbaren Welt entschieden und errungen oder verloren wurde. Das Ganze, was wir hier aufgebaut haben, ist in der unsichtbaren Welt über Jahre vorbereitet worden. Das ist nicht einfach so vom Himmel gefallen. Aber es ist Kampf, es herrscht ein Krieg. Und am Ende des Tages tobt dieser Kampf um nichts anderes als um Seelen. Das ist es, worum alles geht. Und darüber haben wir vergangenen Wochen mehrfach gesprochen, den guten Hirten aus Johannes 10,10. Was heißt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich habe ihn bekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Und eben das ist unser Auftrag, Menschen mit Jesus Christus bekannt zu machen. Und wir wollen den Raum unseres Zeltes weit machen und die Seile lang machen. Wir breiten uns aus und wir schaffen Raum für neue Menschen. Wir brauchen Raum für neue Menschen. Und keine Angst, ich meine damit nicht schon wieder ein neues Gebäude. Ich habe ausgebaut, ich sag's euch. Kein Bauen mehr. Wir haben genug physischen Raum. Ich rede nicht von physischem Raum, da haben wir genug. Es geht darum, dass in uns neuer Raum geschaffen wird. Und seit 2000 Jahren galt noch jeder Generation dieser Aufruf, den Jesus machte. wo er in Johannes 4 sagt, hebt eure Augen auf, die Felder sind weiß zur Ernte. Macht die Augen auf, die Ernte steht vor der Tür. Zehntausende von Menschen vor unserer Tür sind nur deshalb keine Christen, weil sie nie wirklich das Evangelium gehört, geschweige denn verstanden haben. Das ist meine Erfahrung in vielen, vielen, vielen Jahren, wenn ich mit Leuten ins Gespräch komme. Selbst wenn sie mir sagen, ja, ach, ich bin, bei mir ist es ja einfach. Ich werde ja immer gefragt, ja, was machen Sie denn? Und dann sage ich, ich bin Pastor. Oh, ja, Pastor, das ist ja toll, ja. Und du kommst sofort irgendwo in ein Gespräch über den Glauben. Und dann erzählen mir die Leute meistens als gleich als nächstes, sie sind katholisch, sie sind evangelisch, sie sind dies und das und jenes. Und ja, sie sind alle Christen. Aber wenn du mit Leuten tiefer ins Gespräch kommst, spürst du, die haben keine blasse Ahnung, wer Jesus Christus ist. Die sind als Kind da irgendwie damit groß geworden, aber sie wissen nicht wirklich, wer Jesus Christus ist. Die haben keine Wiedergeburt erlebt, eine geistliche Erneuerung. Und davon gibt es Tausende. Aber Menschen für die Ewigkeit zu retten, geht nicht kampflos. Es ist Kampf. Und der Schlüssel dazu ist Gebet. Und Jesus hat uns eine klare Anweisung gegeben, in Matthäus 9, als Jesus aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Das waren die traurigsten Schafe, die ich im Internet gefunden habe. Das sind die Volksmengen. Die sind erschöpft und verschmachtet. Schafe, die keinen Hirten haben. Und dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind weniger. Und hier kommt's. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Klare Ansage. Große Ernte, weniger Arbeiter. Betet zum Herrn. Für Arbeiter. Und wie einfach das alles ist. Ich bete dann auch. Herr, sende den Dirk. Herr, sende die Anja und die Elke. Herr, sende, wir sind ja schnell dabei, andere arbeiten zu lassen. Und dann sagen wir, Herr, ich würde ja auch gehen, aber du weißt ja, was ich alles um die Ohren habe. Aber Tatsache ist, bei allem, was wir um die Ohren haben, es geht auch zuerst einmal um uns. Bei allem, Herr, sende Arbeiter aus, sollten wir bereit sein, unseren eigenen Namen ganz oben auf die Liste zu setzen. Und Gott sucht nicht erst seit Gründung der neutestamentlichen Gemeinde Menschen, die bereit sind, in die Erntefelder zu gehen. Im Alten Testament kannst du lesen, Gott war immer auf der Suche. Und da sagt er, der junge Prophet Jesaja hört irgendwann die Stimme Gottes, wo Gott sagt, ah, meine Güte, wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Und dann gibt der kleine Jesaja, kleiner Junge, auch gleich eine Antwort und sagt, hier bin ich ja, sende mich. Lass, ich will gebraucht werden. Und um uns zu helfen, in diesen inneren Herr-sende-mich-Modus zu kommen, möchte ich eine Gebets- und Fastenzeit in der Gemeinde anregen. Ihr dürft ruhig alle Juhu. Denn bevor wir anfangen, für Menschen zu beten und zu kämpfen, fangen wir zuerst bei uns selbst an. Matthäus 9, 36, als Jesus die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und die Schlüsselworte des Verses sind, er sah. Das ist das Erste. Jesus hatte Augen, die Dinge zu sehen. Er sah erschöpfte und geschundene Schafe, so wohin er auch geblickt hat. Und ich meine, wie geht es uns? Auf deinem Arbeitsplatz. Guck dich um, in deinem Umfeld, bei deinen Nachbarn. Und selbst die, die so alle so tun, als wären sie happy wie ein Schnitzel, wenn du hinter die Kulissen guckst, das sind geschundene Schafe. Jesus sah sie. Bevor wir in irgendeiner Form in der Ernte mitarbeiten wollen, bevor wir irgendwelche Programme auflegen, müssen Menschen in ihrer Not wahrnehmen können. Es kann nicht sein. Es ist unmöglich, dass wir als Christen einfach unser frommes Leben so daherleben. Wir sind gerettet, wir kommen in den Himmel, alles wunderbar, jeden Sonntag ein schöner Gottesdienst. Was interessiert mich die böse Welt da draußen? Was interessiert mich meine störrischen Nachbarn oder irgendwas? Nein, Gott möchte all diese Menschen erreichen. Und wir müssen sie zuallererst in ihrer Not wahrnehmen. Also was wir brauchen, sind Ernteaugen. Die zweite entscheidende Aussage in diesem Vers lautet, er wurde innerlich bewegt. Die Motivation hinter allem, was Jesus tat, war die innere Not und die Barmherzigkeit, die er für die Menschen empfand. Jesus hat keine Kranken geheilt und Gutes getan, um nur eine Werbeglocke zu läuten für das Evangelium. Er war getrieben von der Not der Menschen. Oftmals hat er Menschen geheilt und ihnen gesagt, behalt's für dich. Oft genug auch ohne Erfolg. Er wurde innerlich bewegt, das war seine Triebfeder. Wohin er kam, er sah diese geschundenen Schafe. Und das muss unsere Motivation sein. Er weinte über die Not der Menschen, er weinte über sein Volk, er weinte über Jerusalem. Und ohne diese wirkliche Not zu sehen und ohne innerlich bewegt zu sein, werden wir bei rituellen Programmen hängen bleiben, die wir dann Evangelisation nennen. Und ich meine, ich habe die ersten Jahre meines Christenlebens in diesem Modus auch verbracht. Wir müssen ja auf die Straße und wir müssen ja und Traktate und alles. Ich habe mich immer gefürchtet vor diesen Traktateinsätzen am Marktplatz. Und meine Erfolge waren sehr bedürftig. Ich weiß ja, dass ich mit einer Person mal gesessen habe am Marktplatz. Und der hatte ich eine Dreiviertelstunde versucht, eine Einleitung aufgebaut, wo ich eigentlich hin wollte, dass Jesus Christus der Herr ist. Und eine Dreiviertelstunde über alle möglichen Dinge und habe versucht, dahin zu führen. Und ich war gerade da, da kommt seine Frau beim H&M oder irgendwo da raus. Und er sagt, ach, das war ganz interessant bei Ihnen, ich muss meine Frau, weg war er. Das ganze Ding umsonst. Nein, das kann kein Programm sein, Evangelisation. Also bevor wir dran gehen, Menschen für das Reich Gottes zu erreichen, sollten wir uns unbedingt zuerst einmal selbst von Gott zubereiten lassen. Und die Botschaft ist in aller Regel nicht glaubwürdiger als der Botschafter. Das effektivste Werkzeug und der mächtigste Arbeiter der Ernte ist ein authentischer Christ, das ist wahr. Wir müssen noch nicht mal perfekt sein, aber authentisch. Wir können nicht Leuten unsere Fehler irgendwo versuchen zu vertuschen oder unter den Teppich zu kehren, hatte ich gestern eine Predigt gehört. Die Leute nehmen schon wahr, wo unsere Schwächen sind und unsere Macken sind. Aber es muss authentisch sein, dass Leute spüren, okay, der ist auch nicht perfekt. Aber irgendwie scheint er da mit seinem Glauben einen Gott zu haben, mit dem der mit allem da klarkommt. Und das ist das allererste, worum es in dieser Gebets- und Fastenzeit geht, uns persönlich, uns selbst zubereiten zu lassen. Und Fasten ist eine große Hilfe dazu. Und lass mich Folgendes Grundlegendes dazu sagen. Fasten ist kein Weg, Gott unter Druck zu setzen, um ihn zu irgendwas zu zwingen. Also Fasten bedeutet nicht, wir verdrehen Gott den Arm. Wir verändern nicht Gott durch unser Fasten, aber er verändert uns. Und es geht vor allem darum, durch eine zeitweise Enthaltsamkeit in Essen oder anderen Dingen, darauf kommen wir noch, in eine intensivere Gegenwart Gottes zu kommen. Fasten unterstreicht und drückt unsere Ernsthaftigkeit aus, selbst verändert zu werden und in der Kraft und der Leitung des Heiligen Geistes Einfluss zu nehmen auf den Lauf der Welt. Und das ist in erster Linie ein geistlicher Turbolader für unsere Gebete. Fasten ohne Gebet ist Zeitverschwendung. Das ist bekannt unter dem Begriff Diät. Du kannst beten, ohne zu fasten, aber du verschwendest die Zeit zu fasten, ohne zu beten. Interessant, dass das Fasten nirgends in der Bibel irgendwo vorgeschrieben oder befohlen ist. Und dennoch lesen wir quer durch die Bibel davon. Im Alten Testament wurde gefastet, im Neuen Testament wurde gefastet. Und die Bibel kennt mehrere Arten von Fasten. Und ich sag mal, der extremste Fall ist völliger Verzicht auf Essen und Trinken. Aber das findest du ganz selten in der Bibel. Da fällt mir nur Mose ein, der für 40 Tage auf dem Berg Horeb die Gebote Gottes empfing und weder aß noch trank. Nicht wirklich zur Nachahmung empfohlen. Und sowas ist auch nur in der Gegenwart Gottes möglich. Ich glaube, das ist auch jedem klar. Die zweite und bekannteste Art zu fasten ist der Verzicht auf feste Speise, aber in dieser Zeit dennoch Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Das kann von Verzicht auf eine Mahlzeit am Tag bis zu einem Fasten von 40 Tagen sein. Je nachdem, was Gott dir aufs Herz legt und wie deine persönliche Konstitution ist. Ich habe, sag mal, in den 80ern, 90ern mehrere Jahre, wenigstens einmal im Jahr 40 Tage gefastet. Kriege ich heute nicht mehr so ohne weiteres hin. Da müsste Gott schon ein Wunder tun. Aber auch nur, wenn ich wusste, es ist dran. Die dritte Art zu fasten ist ein Teilfasten, wo wir eine Zeit lang auf bestimmte Dinge verzichten. Daniel im Alten Testament hat zum Beispiel auf leckere Speisen verzichtet, nur Wasser und Gemüse zu sich genommen und er sah am Ende gut aus, sagt die Bibel. Sicher auch eine Möglichkeit für all die, die aus gesundheitlichen oder welchen Gründen auch immer nicht in der Lage sind, völlig ohne Nahrung auszukommen. Da kann man ja mal eine Weile vielleicht auf Süßigkeiten oder Fleisch, Kaffee oder Alkohol verzichten oder Fernsehen oder Zigaretten oder Nachrichten. Die Bibel sagt, wer verheiratet ist, kann auch mal eine kurze Zeit auf Sex verzichten. Wer hätte das gedacht? Im 1. Korinther 5, entziehe sich nicht einer dem anderen, es sei denn eine Zeit lang, wenn beide es wollen, damit ihr zum Beten Ruhe habt. Und dann kommt wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versucht, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Wobei ich mich natürlich schon frage, wie viele Ehepaare es gibt, die vor lauter Betriebsamkeit eine gegenseitige Vereinbarung treffen müssen, damit sie mal Ruhe zum Beten und Fasten finden. Aber Spaß beiseite. Der Hintergrund, warum Paulus das schreibt, ist klar. Es macht keinen Sinn, 40 Tage in Eheabstinenz zu leben, wenn es am Ende mit einer Affäre mit der Sekretärin endet. Das ist, wie dem auch sei, wir sehen, es gibt verschiedene Arten zu fasten. Aber wie auch immer, ob wir eine Mahlzeit am Tag auslassen oder 10 Tage nichts essen, das Fasten begleitet unser Gebetsleben in dieser Zeit, nicht umgekehrt. Aber noch viel wichtiger als der praktische Aspekt sind der geistliche Hintergrund und die Motivation. Einige der rabiatesten Faster im Neuen Testament und im Alten waren die Pharisäer. In dem Gleichnis vom selbstgerechten Pharisäer und dem Zöllner in Lukas 18 zitiert Jesus den Pharisäer mit den Worten, Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner daneben. Ich faste ja auch 2-mal die Woche. Ausgerechnet sie, die religiöse Elite, der schriftgelehrten Pharisäer, wurden von Jesus immer wieder als Heuchler entlarvt. In der Bergpredigt sagt Jesus Matthäus 6, wenn ihr fastet, so tut es nicht öffentlich wie die Heuchler, die blass und nachlässig gekleidet herumgehen, damit die Leute sie für ihr Fasten bewundern. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals dafür erhalten werden. Und wenn du fastest, dann kämme deine Haare, wasch dir das Gesicht, dann wird niemand auf den Gedanken kommen, dass du fastest, außer deinem Vater, der weiß, was du in aller Stille tust. Und dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, er wird dich dafür belohnen. Fasten ist nicht mehr als ein religiöses Ritual, wenn unsere Motive nicht stimmen und unser Herz böse ist. Und ähnlich aufschlussreiche Verse zum Thema Fasten finden sich in Jesaja 58. Wir arbeiten dort mit einer ganzen Menge Folie, ihr habt das sicher schon gemerkt. Aber ich möchte, dass wir uns durch diese Sachen durcharbeiten. Und was man liest, Verse, die hier auf dem Bildschirm sind, prägen sich irgendwo immer ein bisschen ein. Und ich denke, dieser Text aus Jesaja 58 wird uns eine Menge Fragen beantworten. Und da steht geschrieben, was für einen Sinn hat es, jammern sie, das sagt Gott zum Volk Israel, dass wir Fastentage abhalten und deinetwegen Entbehrungen auf uns nehmen. Du beachtest es ja gar nicht. Darauf sage ich, der Herr, seht doch, was ihr an euren Fastentagen tut. Ihr geht euren Geschäften nach und beutet eure Arbeiter aus. Ihr fastet zwar, aber ihr seid zugleich streitsüchtig und schlagt sofort mit der Faust rein. Darum kann euer Gebet nicht zu mir gelangen. Denn ist das vielleicht ein Fastentag oder ein Fasttag, wie ich ihn liebe, wenn ihr auf Essen und Trinken verzichtet, euren Kopf hängen lasst und euch in den Sack in die Arsche setzt? Nennt ihr das ein Fasten, das mir gefällt? Nein, ein Fasten, wie ich es haben will, sieht anders aus. Löst die Fesseln der Gefangenen. Nehmt das drückende Joch von ihrem Hals, gebt den Misshandelten die Freiheit und macht jeder Unterdrückung ein Ende. Ladet die Hungrigen an euren Tisch, nehmt die Obdachlosen in euer Haus auf, gebt denen, die in Lumpen herumlaufen, etwas zum Anziehen und helft allen in eurem Volk, die Hilfe brauchen. Dann strahlt euer Glück auf wie die Sonne am Morgen. Und eure Wunden heilen schnell, eure guten Taten gehen euch voran und meine Herrlichkeit verfolgt euch als starker Schutz. Dann werdet ihr zu mir rufen und ich werde euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, hier bin ich. Wenn ihr aufhört, andere zu unterdrücken, mit dem Finger spöttisch auf sie zu zeigen und schlecht über sie zu reden, wenn ihr den Hungernden zu essen gebt und wenn euch den Notleidenden zuwendet, dann wird eure Dunkelheit hell werden. Rings um euch her wird das Licht strahlen wie am Mittag. Ich, der Herr, werde euch immer und überall führen. Auch im dürren Land werde ich euch satt machen und euch meine Kraft geben. Ihr werdet wie ein Garten sein, der immer genug Wasser hat und wie eine Quelle, die niemals versiegt. Und was seit langer Zeit in Trümmern liegt, werdet ihr wieder aufbauen auf den alten Fundamenten. Und wenn es auf dem alten Mainbett ist, werdet ihr alles von neuem errichten. Man wird euch das Volk nennen, das die Lücken in den Stadtmauern schließt und die Stadt wieder bewohnbar macht. Das ist ein alttestamentlicher Abschnitt, der über Fasten redet, wie Gott sich Fasten vorstellt. Und was sehen wir hier? Auf jeden Fall können wir fasten, bis wir aussehen wie ein Besenstiel. Wenn wir es nicht in der richtigen Haltung tun, ist es völlig umsonst. Löst die Fesseln der Gefangenen, nehmt das drückende Joch von ihrem Hals, gebt den Misshandelten die Freiheit, macht jeder Unterdrückung ein Ende. Seht zu, dass du deine Gefangenen freilässt. Und wenn du jetzt hier sitzt und sagst, wen halte ich denn gefangen? Wie sieht's aus mit den Menschen, denen du nicht vergibst? Wo du nachtragend bist? Leute, die dir Unrecht getan haben? Über die du hintenrum einen Groll hegst? Und die du in diesem Groll gebunden hältst? Unvergebenheit ist eine Form geistlichen Bindens. Und Gott sagt hier, lass los, vergib. Und das ist ja nicht nur ein wohlgemeinter Rat, das ist ein Gebot. Gott sagt, lass los. Wenn wir nicht vergeben, wird Gott uns nicht vergeben. Und was hat Gott uns schon alles vergeben? Dann haben wir gelesen, wenn ihr aufhört, andere zu unterdrücken, mit dem Finger spöttisch auf sie zu zeigen und schlecht über sie zu reden, dann wird eure Dunkelheit hell werden. Rings um euch her wird das Licht strahlen wie am Mittag. Herr, wir als Christen, das ist ein Aufruf Gottes an uns. Lasst uns nicht schlecht über andere reden und mit dem Finger auf sie zeigen. Ich war lange genug im Berufsleben unterwegs, Firma, und ich weiß, wie es ist. Draußen, du bist mit ungläubigen Leuten zusammen und es wird so viel gelästert, es wird gemobbt, es wird schlecht geredet über den Chef, über den Mitarbeiter und frag nicht was alles. Ich habe vor ein paar Tagen gehört, Mobbing ist mittlerweile eine Krankheit geworden für viele. Es sind, wenn ich das richtig verstanden habe, waren das, jetzt fällt mir es nicht mal ein, es war eine unwahrscheinliche Zahl an Arbeitstagen, die in unserem Land verloren gehen, nur durch dieses Mobbing. Das ist ein volkswirtschaftlicher Schaden von ein paar Milliarden Euro mittlerweile, der ausgelöst ist durch diese ganzen Dinge, die hier hinter den Kulissen laufen und auch in den sozialen Medien. Leute, lasst euch nicht breitschlagen, schlecht zu reden, irgendwo mit dem Finger auf irgendwelche Leute zu deuten oder irgendwelche Sachen zu posten, die missverstanden sind, werden oder irgendwas auslösen bei anderen Leuten. Lasst die Finger davon. Das ist eine ganz große Priorität für uns als Christen, auf jeden Fall. Lasst Gutes von uns ausgehen, lasst uns Streitschlichter sein und die Dinge, wo du irgendwo in so einem Ding drin sitzt, beteilige dich nicht. Ich habe das ja schon oft erzählt, ich habe diese eine Jahr Bundesfachschule für Kälte- und Klimatechnik in den 80er Jahren, wo ich ein Jahr in der Schulklasse da gesessen habe. Das fing ja schon nach ein paar Tagen an. Ich meine, die haben dann sehr schnell rausgekriegt, dass ich frommer bin. Und ich weiß noch, dass wir beim einem Professor da die erste Lektion hatten und er hat so gefragt, wo kommt ihr denn alle her, was habt ihr so für Hintergründe? Und das waren alles technische Berufe, die da gesessen haben und eine Weiterbildung oder Umschulung gemacht haben und ja, dann hat jeder so ein bisschen was gesagt und ja, was haben wir denn noch hier, sagt der Professor. Und dann haben sie alle gerufen, wir haben auch einen Pfarrer hier. Das war mein Einstand. Und so ging das ein Jahr lang. Und die haben mich rausgefordert, bis zum geht nicht mehr. Irgendwo, du hast richtig gemerkt, wie die versucht haben, mich in Gespräche zu verwickeln, wo auch die Nichtgläubigen wissen ganz genau, was gut und schlecht ist, glaubt's mir. Und diese Gespräche, diese, wo ich immer gemerkt habe, wow, pass auf, die ziehen dich doch in irgendwas rein. Und so, ganz abgesehen von den ganzen üblen Sachen, die sie sonst noch gemacht haben. Ich weiß ja, dass wir morgens mal im Frühstücksraum da gesessen haben und die haben mich eingekeilt. Ich kam dann jetzt ohne weiteres raus. Und dann müssen sie sich abgesprochen haben oder was. Und dann haben sie angefangen, Witze zu erzählen. Wirklich Witze unter die Gürtellinie. Und ständig mich beobachte dabei. Und das Schlimmste war, es waren einige dabei, die waren tatsächlich so funny, dass ich mitlachen musste, obwohl sie unter der Gürtellinie waren. Aber versteht ihr, was ich meine? Die Welt da draußen fordert uns raus. Lasst uns nicht da reingezogen werden. Aus diesen Versen geht hervor, dass Gott deine Gebete hören will. Ihr werdet zu mir rufen und ich werde euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, hier bin ich. Es geht hervor, dass Gott Licht in dein Leben kommen lassen will. Und Licht in der Bibel ist immer Offenbarung. Fasten ist ein Weg, Offenbarung über Probleme und Nöte von Gott zu erlangen. Gibt es irgendjemand, der mit allem zufrieden ist, der keinerlei Offenbarung braucht über das, was vor ihm liegt? Ich glaube, es ist nicht einer von uns. Wir alle brauchen Offenbarung und Licht und Weisung. für die Zukunft, für Probleme und Nöte und so weiter und so fort. Es geht hervor, dass Heilung und Wiederherstellung möglich ist. Von Krankheiten, von Süchten, von zerbrochenen Beziehungen. Ich, der Herr, werde euch immer und überall führen. Was für eine Verheißung der Hand Gottes auf unserem Leben. Wissen, was er mit uns vorhat. Führung und Wegweisung zu spüren. Die Hand Gottes ist auf deinem Leben. Gott hat für jeden von uns einen Plan. Und das Ganze ist eingebettet in einen Masterplan. Und wie gut ist es manchmal zu entdecken, was alles wie Dinge zusammenwirken. Wir sagten, als die beiden gehochzeit hatten gestern, Lea und Simon. Und das war mir auch gar nicht bekannt, wie die sich kennengelernt haben. Die haben sich kennengelernt, weil Chris Hille irgendwo auf einer EC-Jugendveranstaltung zum Predigen eingeladen war. Und Chris hat gedacht, wen könnte ich mitnehmen? Und einer hat zwei Leute mitgenommen, einer davon war der Simon Böttger. Und dann waren sie da beim EC und er lernt die Lea kennen. Und dann sind sie beide hier eine ganze Zeit in der Gemeinde gewesen. Dann wandern sie aus für ein Jahr nach Australien, machen Bibelschule dort, kommen wieder zurück. Und ich dachte so, was für ein Segen das Haus Gottes. Und alles hat damit begonnen, dass ein gewisser Phil Prinkle mit seiner Frau von Neuseeland nach Australien ging und die C3 gestartet hat. Lea und Simon würden sich nicht kennen, wäre es nicht für die Gemeinde. Wenn du mal drüber nachdenkst, wie diese ganzen Verkettungen sind. Und darum geht es, dass das Haus Gottes ein Segen ist. Führung und Wegweisung. Auch im dürren Land werde ich euch satt machen und euch meine Kraft geben. Hey, Inflation, Rezession, Preisanstieg, 800 Euro Kaltmiete für zwei Zimmer. Egal was kommt, Gott will uns verheißen. Er sagt, wir werden satt. It's all good. Er sagt, wir werden ein Garten sein, der immer genug Wasser hat. Das ist eine Verheißung aus dem Neuen Testament. Jesus sagt, aus eurem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wo wir auftauchen, ist Leben. Da kommt Wasser hin, in die dickste Dürre. Und wir können denen Wasser des Lebens geben, die es suchen. Und wer braucht's nicht? Was seit langer Zeit in Trümmern liegt, werdet ihr wieder aufbauen. Auf den alten Fundamenten werdet ihr alles von Neuem errichten. Und die Verse sagen mir, wir sind Seelsorger, wir sind Menschen, die kaputte Beziehungen wiederherstellen können. Die anderen helfen, ihre Ehen und Beziehungen wieder bewohnbar zu machen. Und Gott sagt, man wird euch das Volk nennen, das die Lücken in den Stadtmauern schließt und die Stadt wieder bewohnbar macht. Viele, viele Gemeinden erleben auf Jahren ein einziges Kommen und Gehen. Sie wachsen nicht. Menschen kommen und gehen. Sie sind wie Städte mit jeder Menge Lücken in der Stadtmauer. Aber wir haben die Verheißung, diese Lücken zu schließen und die Stadt sicher und bewohnbar zu machen. Dass Leute sich wohlfühlen, geborgen fühlen, sesshaft werden. Das ist unsere Aufgabe. Dass sie eine geistliche Heimat finden, einen Ort, wo sie auftanken können. Einen Ort, wo sie neue Beziehungen lernen können, wo sie Freunde finden. Gottes Gegenwart, Freundschaft und Ermutigung. Jesaja 58 enthält eine Fülle von Hinweisen, was wahres Fasten beinhaltet und welche Verheißungen darauf ruhen. Und ich habe nicht den Schatten eines Zweifels, dass die kommenden Wochen einen Durchbruch bringen werden. Ein Durchbruch für uns, für jeden Einzelnen von uns und ein Durchbruch für uns als Gemeinde. Erst zuerst für uns als Einzelne, weil es eine Zeit sein wird, wo wir geistlich wachsen, wo wir frei werden von Dingen, die uns im Glauben hindern. Und dann werden wir zubereitet für die Ernte und Gemeinde zu bauen. Und ich sage es noch einmal, das effektivste Werkzeug, der mächtigste Arbeiter der Ernte ist ein authentischer Christ. Ich weiß, dass Paulus in seiner Frustration an einer Stelle sagt, dass es Menschen gibt, die das Evangelium aus ganz anderen Motiven predigen. Aber er sagt, es ist mir egal, Hauptsache es wird gepredigt. Aber ich behaupte dennoch, dass wir als authentische, echte Christen das beste Werkzeug sind für eine Ernte. Und deswegen lasst uns in die richtige Haltung kommen und mit Fasten im Gebet im kommenden Monat neues Kapitel C3-Geschichte schreiben. Wie bei Jesaja, und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden, wer wird von uns gehen? Da rief die ganze C3 Hanau, hier sind wir, Herr, sende uns, oder? Und wann fangen wir an? Na, heute. Wer Mittagessen vorbereitet hat, gibt's der Hanauer Tafel. Unsinn, so machen wir es nicht. Auf keinen Fall. Wir machen den Oktober zu unserem Gebets- und Fastenmonat. Und der Oktober, jetzt, wir sind jetzt 15 Jahre, wir haben jetzt 15 Jahre C3 gefeiert und es fängt ein neues Kapitel an. Ich strecke mich einfach danach aus, sage, Gott, wir haben so viel erreicht, wir haben Grundlagen gelegt, wir haben das Fundament gelegt für das, was du eigentlich mit uns vorhast. Und das ist ja, was ich immer sage. Leute, wir sind ganz am Anfang. Das, was Gott mit uns vorhat, hat noch nicht mal begonnen. Aber ich würde das gerne ein bisschen vorbereiten. Oktober wird unser Gebets- und Fastenmonat. Und ich lade dich heute schon ein, dich daheim hinzusetzen in einer stillen Zeit. Setz dich irgendwo in eine Ecke, nimm ein Blatt Papier und fang an draufzustehen und sag, Gott, wenn es eine Chance gäbe, Dinge in meinem Leben zu verändern, jetzt in diesem Fasten- und Gebetsmonat, das, und ich weiß ja, wie lang deine Liste wird, schreib's auf und sag, Gott, das erwarte ich. Ich glaube felsenfest, dass wir am Ende dieses nächsten Monats als Gemeinde insgesamt auf einem neuen Level sind. Ich weiß es einfach. Deswegen bereite es gut vor, überleg dir, welche Art von Fasten du gerne machen würdest. Kein Fernseher gucken, keine Nachrichten. Die Nachrichten sind schlimm, du. Egal, was es ist, bereite dich darauf vor. Lasst uns den Oktober zu einem Hammermonat machen. Und denk bitte dran, eines der Dinge, und die können wir mit hineintragen, ist, dass wir die C3-Konferenz in Lausanne haben. Und es fahren eine ganze Reihe Jugendlicher mit. Ich glaube, 20 Jugendliche, die sich angemeldet haben. Lasst uns dafür beten und fasten, dass die von Gott eine Berührung erleben, wie sie es noch nie vorher hatten, dass wir unsere Kids nicht mal wiedererkennen, wenn sie zurückkommen, dass ich Angst haben muss um meinen Job, das whatever. Aber das nehmen wir mit rein, die nächste Generation. Ein paar Sachen werde ich noch zusammentragen, die ich insgesamt mit rausgeben werde, so kleine Anleitung. Wir fangen mit uns selbst an, aber wir gehen natürlich auch in den Modus, Herr, wir als Gemeinde, das wollen wir erreichen. Wir beten für unsere whatever. Ich gebe es euch noch bekannt. Okay, keine Frage, wenn du jetzt schon mit dem Gedanken spielst, du willst ein längeres Fasten machen, wo du nichts isst, lass dich vielleicht mal ärztlich beraten. Ich möchte nicht am Ende der Fastenzeit 6 Leute im Krankenhaus haben, weil sie zusammengeklappt sind vor Erschöpfung. Das wollen wir nicht. Lass uns mal zusammen aufstehen. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir wissen dürfen, dass du einen genialen Plan für uns hast, Herr. Dass du etwas vorbereitet hast. Herr, dass das hier der Anfang ist von einem völlig neuen Kapitel, das du mit uns schreiben willst. Wir danken dir, dass du uns zubereiten möchtest. Und wir wollen offen sein. Wir wollen unsere Herzen aufmachen, jeder einzelne von uns. Und sagen, Herr, hier bin ich, sende mich. Herr, bereite uns zu, dass wir willige und gute Werkzeuge sind für deine Zwecke in unserer Umwelt, in der wir leben, aber wir auch als Gemeinde, Herr. Dass wir Licht sind in dieser Gesellschaft, in die Ortschaften hier um uns herum, dass man uns wahrnimmt, dass wir Gunst haben beim Volk und dass wir erleben, dass du neue Menschen hinzutust, Herr. Wir danken dir, dass es Hunderte sein werden. Danke, Jesus. Danke, danke, danke. Danke, Herr. Danke für ein neues Kapitel C3-Geschichte. Und danke, dass du diesen Raum füllen wirst, dass neue Leute kommen werden, zum Glauben finden, Heimat finden in unserer Mitte. Amen. Amen. Wenn mein Volk,